Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, diese Tage sind sehr sportlich. Also wer es das ganze liturgische Angebot wahrnimmt, kommt eigentlich kaum mehr aus der Kirche heraus und auch kaum mehr in sein Bett hinein. Was wir nicht alles dieses Jahr noch gemacht haben, wir haben eine Ölbergwache angeboten von Donnerstag auf Freitag. Wir haben Freitag und Samstag früh die Trauermetten gesungen, jeweils eine Stunde von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Die Osternacht ist ja nicht nur anstrengend, weil die Liturgie zweieinhalb Stunden dauert, sondern weil auch die Ministranten dann Schinken essen und Bier trinken müssen bis morgens um 5 oder 6. Es ist wirklich nicht so einfach, sehr sportlich und dann auch noch am ersten Feiertag und am zweiten Feiertag weitere Gottesdienste. So sportlich sind sie. Und deswegen ist auch das Evangelium heute ein sportliches. Ist es Ihnen aufgefallen? Es ist das einzige Evangelium, wo wir einen Wettlauf haben zwischen zwei Männern. Ein unfairer Wettlauf, weil ein Jüngerer mit einem Älteren läuft und natürlich gewinnt der Jüngere. Aber er ist so gut erzogen, der Lieblingsjünger, dass er am Grab wartet und dem anderen den Vorzug lässt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also früh am Morgen, Sie wissen ja, Passia, das Sabbatsfest, das fällt in diesem Jahr auf denselben Tag, ist vorbei. Man darf sich beim Tagesanbruch wieder unbegrenzt bewegen. Die Damen waren anders als die Herren nicht untätig. Das Drama des Karfreitags führte dazu, dass das Dreamteam von Jesus seine 12 Apostel, die er 3 Jahre in intensiver Schule hatte, haben sich zerstreut. Also Sie merken, Männer sind schwer von Begriff und äußerst schwierig, überhaupt nur zu trainieren auf eigenes Ziel hin. Frauen sind leichter zu trainieren. Frauen sind offensichtlich in geistlichen Dingen nicht so begriffsstutzig wie Männer. Sie bleiben da am Karfreitag, sie bleiben unter dem Kreuz, sie laufen nicht weg. Und ich stelle es mir so vor, dass sie in Jerusalem zusammenbleiben im Abendmahlsaal, während sich die Herren der Schöpfung überall hin verkrümelt haben, aus Angst erwischt zu werden. Nicht nur das, die Frauen sind auch besser organisiert als die Männer. Es ist Passia, es ist Sabbat, da haben die Drogeriemärkte und Apotheken natürlich geschlossen und trotzdem gelingt es ihnen, die Salben und Kräuter zur Einbalsamierung zu kaufen. Das war bestimmt nicht online damals, sondern sie haben ihre Kontakte spielen lassen und auch an diesen hohen Feiertagen ist verstanden, das Nötige für eine Einbalsamierung aufzutreiben. Und sie warten auch nicht lange mit ihrer Depression am Morgen, sondern es geht gleich kurz vor Tagesanbruch los. Ach, ein Loblied auf die Frauen. Sie sind einfach besser als wir Männer. Nicht so phlegmatisch, nicht so negativ, pessimistisch, nicht so hasenherzig. Und dann dieser Wettlauf der beiden Männer, des Chefs, der scheinbar wieder so viel Mut gefasst hat, dass er seine Nase zeigt, und des einzigen Jünglings, der unter dem Kreuz stehen geblieben war. Es ist sehr bemerkenswert und ganz wichtig, was da steht, genau jedes Wort. Maria Magdalena, sozusagen die erste der Jüngerinnen, die Apostelin der Apostel, wie sie von der Tradition genannt wird, holt sie, und noch nicht ist die Rede davon, dass Johannes oder Petrus glauben würden. Sie stehen da wie begossene Pudel oder verschreckte Apostel, vielleicht ist das dasselbe, und schauen ins Grab hinein. Johannes steht draußen vor der Tür und ich stelle es mir so vor, dass man vom Eingang des Grabes die Steinbank sehen kann, auf der der Leichnam Jesu gelegen hat, und einen Teil davon sieht man, nicht alles, vielleicht das Fußende oder das Kopfende von der Tür aus. Dort sieht Johannes die Leinenbinden liegen. Ein ganz wichtiges Detail. Versetzen Sie sich mal in die Lage, dass Sie Grabräuber sind. Ja? Wenn sie ein Grabräuber wären, würden sie das natürlich machen, weil es Reichtümer in einem Grab gibt. Das ist beim Grab Jesu Fehlanzeige, da ist nichts zu holen. Oder aber, weil sie ein Auftragsräuber sind. Sie müssen den Leichnam wegschaffen, damit eben dieses Gerücht gestreut werden kann, da ist eine Auferstehung passiert. Wenn sie das machen würden, würden sie das mitten in der Nacht tun, und zwar in großer Eile und Panik. Sie würden den Stein wegrollen und anschließend den Leichnam so packen, wie er ist, und mitnehmen. Sie kämen nicht auf die Idee, den auszuwickeln. Die sind ja eingewickelt in große Leinentücher. Auswickeln ist keine gute Idee für Grabräuber, weil dann können sie ja den Leichnam auch nicht mehr so gut anfassen. Macht man nicht, ist keine Zeit für. Was sie schon gar nicht machen würden, ist, dass sie die Leinentücher zusammenfalten, ganz ordentlich. Allein schon aus Platzgründen. Jemand, der Erfahrung hat mit dem Zusammenlegen nicht nur von Spannbetttüchern, sondern auch von langen Tischtüchern, wenn sie das haben, dann wissen sie, in einem Grab kann ich schlecht ein 5 Meter langes Tuch zusammenlegen, weil ich kann ja nicht 5 Meter auseinander gehen, da müsste ich nach draußen gehen. Auch sehr unpraktisch. Ist schon mal komisch. Also wenn ich da als Johannes vor dem Grab stünde und sehen würde, die Leinentücher, das lange Leinentuch, Sie kennen es aus Turin, liegt da sauber gefaltet da, merkwürdig, wäre ich etwas irritiert. Es steht noch nichts davon, dass er glaubt. Erst nachdem er das Grab betreten hat, sieht er den anderen Teil der Steinbank, wo der Leichnam lag, und dort liegt ein weiteres Tuch, das sogenannte Schweißtuch, das Sudarion. Der vorletzte Papst, Johannes Paul II., hat bei seiner Beerdigung 2005 dieses Tuch benutzen lassen. Vielleicht die Älteren unter uns haben es noch vor Augen, ein weißes Tuch, das man im Sarg auf das Gesicht legte, als Hinweis auf dieses Schleiertuch, das kurz vor diesem Jahr wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte. Die Vera Icona, die Veronika, tauchte auf in den Abruzzen nahe bei Rom in einem Ort namens Manopello. Man sagt, das sei das Schleiertuch der Veronika, ein Tuch, das genauso wie das Grabtuch von Turin ein Unikat ist, ein Archopoeton, nicht von Menschenhand gemacht, weil es gar nicht machbar ist. Dieses Schleiertuch, das Johannes wahrscheinlich sieht, ist aus dem kostbarsten Gewebe, das die Antike kannte. Byssus, Muschelkalkseide. Das sieht man öfter auch in gotischen Altarbildern, das sind nämlich diese durchsichtigen Überstoffe. Oder Frauen haben sie als Schleier vor dem Gesicht, wenn sie sehr vermögend sind. Muschelkalkseide ist das durchschimmerndste, silbernste, teuerste Gewebe der Antike. Und es hat noch eine weitere Besonderheit, abgesehen vom Preis. Es kann nicht bemalt werden. Auf diesen Fasern hält keine Farbe. Nicht gemalt, nicht gedruckt. Es gibt kein Exemplar eines Muschelkalkseidentuchs, das Farbe aufgetragen hätte. Außer das Schleiertuch von Manopello. Man hat untersucht, wie das möglich ist, und stellte fest, die Fasern sind nicht bemalt, sondern sie sind in sich farbig. Das ist genauso wie die Blumen vor sich. Sehen Sie die? Die sind weiß und gelb. Da hat aber niemand mit weißer Farbe oder mit gelber Farbe die Blumenblätter farbig gemacht. Die sind nicht bemalt, die sind aus sich heraus farbig. Und so ist das Schleiertuch von Manopello. Man sieht das Gesicht eines mit Folterspuren gezeichneten Mannes, der gerade seine Augen wieder aufmacht, sozusagen im Augenblick der Auferstehung, wo die Wunden beginnen abzuheilen. Das geibt die gebrochene Nase, das gebrochene Jochbein, das zugeschwollene Auge, die vielen Blutspuren. Es ist der erste Blick des Auferstandenen. Interessanterweise deckungsgleich mit dem Schleiertuch von Turin. Der Evangelist schreibt, er sah und glaubte. Er sah vermutlich dieses Tuch und glaubte. Haben Sie das schon mal so gelesen, die Bibelstelle? Weil Christentum ohne Glaube an die Auferstehung macht keinen Sinn. Ich bin ja in meinem Hauptgeschäft Beerdigungsredner. Also das ist die Dienstleistung der Kirche, die wir als häufigste anbieten, ist Beerdigen von Menschen. Und das ist durchaus ein Zukunftsgeschäft. Und das meine ich nicht ironisch, sondern wirklich. Es ist ein Zukunftsgeschäft, weil ich bei einer Beerdigung im Regelfall auf Menschen treffe, die sonst nie in die Kirche gehen. Aber bei einer Beerdigung, wenn irgendein wichtiger Angehöriger gestorben ist, sitzen die da und hören mir zu. Sie wissen ja, wie ich so predige. 20, 30, 40 Minuten sitzen sie da in der Aussegnungshalle. Nein, ein Scherz. 5 Minuten in der Aussegnungshalle. Und ich kann Ihnen ein bisschen was erzählen von der Auferstehungshoffnung. Diese Vorstellung von der Auferstehung ist bei ganz vielen Menschen präsent. Das hat zum Beispiel zu tun mit den Geschichten, die sich Menschen erzählen und die wir lieben. Die Geschichten, egal ob es Actionfilme sind oder was anderes, kommen immer zu einem Punkt, wo es keine Lösung mehr gibt, wo alles vorbei ist. Und das ist genauso, ob Sie in den Herr der Ringe gehen zum Frodo Beutelin oder in Star Wars zu Luke Skywalker. Als ich dieses Evangelium vorbereitet habe, fiel mir eine Stelle ein aus Star Wars. Jetzt legen Sie mich nicht die Folge fest. Ich glaube, es war die Episode 5, wo Obi-Wan Kenobi mit Darth Vader in einem Schlussduell stirbt. Er lässt sich erdolchen mit dem Laserschwert. Und was passiert dann? Da ist kein Leichnam. Die Kutte, in der der Jedi-Meister steckt, fällt zu Boden und es ist nur noch das Textil am Boden da. Ich finde, das ist eine Parallele. Er sah das Tuch und glaubte. Wir lieben Geschichten von einer Wendung am Ende, wenn alles vorbei scheint. Die Tücher, die Jesus Christus uns hinterlassen hat, das Grabtuch von Turin, das Schleiertuch von Manopello, das Bluttuch von Oviedo, sind Tücher, die ganz besonders auf die Kreuzigung und die Lebensgeschichte von Jesus Christus hinweisen. Wir alle brauchen Dinge zum Anfassen, deswegen gibt es Sakramente. Und ein Glaube an die Auferstehung ist mehr als ein Gefühl. Dank sei Gott, dass er uns Tücher hinterlassen hat, damit auch wir wie Johannes sehen und glauben können.